D-Radio Wissen. Update.
Man fühlt sich schon ein bisschen unsicher, ne? Es ist nicht so prickelnd. Aber es ist eigentlich vorauszusehen, dass es irgendwann passiert. Ist eigentlich nur eine Frage der Zeit.
Man hört eine Warnung und dann denkt man, das ist weit weg. Und dann ist es irgendwie hier.
Man darf sich dadurch nicht erschüttern lassen.
Unsicherheit und Angst vor Terror in Deutschland. Auch heute ist das wieder ein Thema, denn bei bundesweiten Razzien hat die Polizei nach eigenen Angaben eine Terrorzelle zerschlagen. Mehrere Verdächtige sind festgenommen worden. Das ist jetzt unser Top-Thema im Update. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Schon seit Dezember hatte die Polizei 4 Verdächtige aus Algerien im Visier. Die Gruppe soll dabei gewesen sein, eine schwere, staatsgefährdende Straftat in Deutschland zu planen, also einen Anschlag. Kurz nach der Razzia kamen heute Gerüchte auf, Ziel sollte der Alexanderplatz in Berlin sein oder der Checkpoint Charlie. Das hat die Polizei aber nicht bestätigt.
Konkret geht es um Anschlagsplanungen für Deutschland und noch konkreter geht es um Anschlagsplanungen für Berlin. Und Näheres dazu kann ich nicht sagen, natürlich auch aus ermittlungstaktischen Gründen können wir uns nicht weiter zu Details äußern.
Um Anschläge auf Karneval soll es nicht gegangen sein. Möglicherweise hatte die Gruppe auch noch keine konkreten Ziele. Inzwischen wurden Ermittlungen eingeleitet. Neben dem Hauptverdächtigen wurden noch eine Frau und ein weiterer Mann festgenommen. Mehr dazu weiß jetzt unser Terrorismusexperte Michael Götschenberg.
Hauptverdächtiger ist ein 35-jähriger Algerier, der in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Attendorn im Sauerland festgenommen wurde. Auf ihn war das Bundesamt für Verfassungsschutz aufmerksam geworden. Er soll in Syrien für den IS gekämpft haben. Auf Fotos, die den Behörden vorliegen, posiert er mit Waffen. Auch in Algerien wird er wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gesucht. Der Mann ist nach RBB-Informationen als Flüchtling getarnt nach Deutschland eingereist. Dabei soll er verschiedene Identitäten verwendet haben. Unklar ist jedoch, warum er den IS verlassen hat und ob er hier möglicherweise im Auftrag des IS Anschläge verüben sollte.
Und unklar ist auch, wie weit die Gruppe mit ihren möglichen Planungen war. Aus Sicherheitskreisen heißt es, dass ein Anschlag nicht unmittelbar bevorstand. Das alles muss jetzt die Auswertung der beschlagnahmten Handys, Unterlagen und Computer ergeben. Waffen wurden laut Polizeisprecher Stefan Redlich nicht gefunden.
Ziel war im Wesentlichen auch, Beweismittel wie Handys und Unterlagen zu finden. Natürlich achten wir auch auf Waffen. Wir hatten auch Sprengstoffsuchhunde dabei. Bisher sind alle Informationen, die ich bekommen habe, so, dass wir nichts gefunden haben, was irgendwie gefährlich sein könnte.
Trotzdem hatten die Ermittler wohl einen sehr konkreten Verdacht. Zum Beispiel sollen die Verdächtigen oft ihre Handys gewechselt und nur verschlüsselt kommuniziert haben. Sie sollen in Syrien als Kämpfer ausgebildet worden sein und einer von ihnen hatte laut Sicherheitskreisen auch Kontakte in die Brüsseler Islamistenszene. Von dort aus waren die Anschläge in Paris geplant worden.
Was sonst noch wichtig war?
In den Flüchtlingscamps im Nahen Osten hungern die Menschen. Die Hilfsorganisationen haben nicht genug Geld, um sie mit ausreichend Essen zu versorgen. Eine Geberkonferenz soll das ändern. Deutschland, Großbritannien, Norwegen und Kuwait sammeln dort heute Geld ein. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor dem Beginn der Konferenz in London 2,3 Milliarden Euro zugesagt. Ungefähr die Hälfte soll es schon dieses Jahr geben. Auch Großbritannien, Norwegen, die USA und die EU wollen Geld beisteuern. Insgesamt kommen damit mehr als 8 Milliarden Euro zusammen, so viel wie in den Lagern dieses Jahr wohl gebraucht wird. Auch letztes Jahr hatte die Weltgemeinschaft viel Geld versprochen, aber daraus wurde am Ende nicht viel. Das muss sich jetzt ändern, forderte der Vorsitzende der Welthungerhilfe Till Warnbeck im Deutschlandfunk.
Der große Skandal ist, dass das die Weltgemeinschaft gewusst hat und sich auch darauf eingelassen hat und gesagt hat, ja, wir sehen die Notwendigkeit, 7 bis 8 Milliarden zur Verfügung zu stellen. Tatsache ist aber, zum Ende des Jahres war nur die gute Hälfte dieses Geldes wirklich geflossen.
Das ist letztlich auch ein Grund, warum sich so viele Menschen auf den Weg nach Europa gemacht haben. Bundeskanzlerin Angela Merkel will mit den Hilfsgeldern auch erreichen, dass jetzt weniger kommen.
Die Bundesregierung ist überzeugt, dass die große Bewegung von Flüchtlingen dadurch auch gelöst werden kann, dass wir vor Ort die Fluchtursachen bekämpfen. Und die Konferenz heute hier in London ist ein wesentlicher Baustein, um diesem Ziel näher zu kommen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auf taz.de bewertet Franz Furtlehner die Spendenkonferenz für Syrien so. Merkels nächstes verzweifeltes Versprechen im Ringen mit den anderen EU-Granten etwas Geld flüssig zu machen. Bedenkt man die Gewinne aus dem Waffenexport und die damit verbundene Steuerleistung, kann der deutsche Staat, wie auch die anderen EU-Rüstungslieferanten, diese paar Milliarden aus der Portokasse erbringen. Melanie Sengbusch sieht die Konferenz grundsätzlich positiv. Geld statt Frieden. Wieso nicht mal diese Sache mit den Waffen lassen? Gesunder Menschenverstand kommentiert beim Tagesspiegel, Mal sehen, ob die Geberländer diesmal auch wirklich zahlen, was sie zugesagt haben. Bei den UNHCR-Flüchtlingslagern haben sie ja offensichtlich versagt und so einen großen Teil der Menschen erst richtig in die Flucht getrieben. Von den Beitragsrückständen bei den Vereinten Nationen im Allgemeinen ganz zu schweigen. Auch beim Tagesspiegel fragt sich Kraftsportler: Ich verstehe langsam nicht, wieso es dem Westen nicht möglich sein sollte, endlich massiven Druck auf Länder der arabischen Halbinsel, die Erdöl exportieren, aufzubauen. Entweder die lassen endlich ein paar Milliarden springen für ihre syrischen muslimischen Landsleute oder ihre Industriebeteiligungen und Bankguthaben im Westen werden eingefroren. Aus die Maus.
Unter denjenigen, die aus den Flüchtlingslagern und den Kriegsgebieten nach Europa kommen, sind immer öfter Frauen und Kinder. Das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF sagt, dass der Anteil an der griechisch-mazedonischen Grenze mittlerweile bei 60% liegt. Das bedeutet unter anderem 3-mal mehr Kinder als noch vor einem halben Jahr. Damals war nur jeder 10. Flüchtling ein Kind, die meisten waren junge Männer. Die Flucht ist laut UNICEF für Frauen und Kinder noch mal gefährlicher als für Männer. Außerdem müsste die Infrastruktur entlang der Route angepasst werden, zum Beispiel Sanitäranlagen und Schlafplätze. In Deutschland sind im Januar insgesamt weniger Flüchtlinge angekommen. Rund 92.000 Flüchtlinge sind registriert worden. Das sind weniger als im Dezember und nur halb so viele wie im November. In Polen hat Präsident Andrzej Duda ein weiteres umstrittenes Gesetz unterzeichnet. Das erlaubt es, die Menschen leichter zu überwachen. Polizei und Sicherheitsdienste dürfen in Zukunft Telefon- und Internetdaten abgreifen und das auch ohne Gerichtsbeschluss. Nur wenn Ermittler sehen wollen, was in E-Mails drinsteht, brauchen sie das Okay vom Richter. Welche Kontakte jemand hat, können sie einfach so überprüfen. Das Polizeigesetz in Polen ist nur eines von vielen, für das die neue rechtsnationale Regierung kritisiert wird. Die EU-Kommission hat Zweifel, ob Polen überhaupt noch ein Rechtsstaat ist.
3, 2, 1, hey!
In den Karnevalshochburgen hat der Straßenkarneval begonnen, unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Allein in Köln waren rund 2500 Polizisten auf den Straßen präsent, doppelt so viele wie letztes Jahr. Außerdem setzte die Stadt 300 zusätzliche Ordnungskräfte ein. Sie sollten Übergriffe wie in der Silvesternacht verhindern. Offenbar ist alles ruhig geblieben, Berichte über Zwischenfälle gibt es nicht.
Was noch wichtig wird:
WikiLeaks-Gründer Julian Assange sitzt seit mehr als 3 Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London fest. Er selbst hält das für eine willkürliche Haft und hat die UNO eingeschaltet. Morgen könnte Bewegung in die Sache kommen, denn dann gibt das Gremium zu willkürlichen Inhaftierungen seine Entscheidung bekannt. Bekommt Assange recht, will er seine Freiheit und seinen Pass zurück. Wenn nicht, will er sich der Polizei stellen. Danach sieht es im Moment aber nicht aus, berichtet unsere Korrespondentin Stefanie Pieper.
Eine Prüfkommission der Vereinten Nationen, die Julian Assange 2014 angerufen hatte, habe in seinem Sinne geurteilt, das berichtet die BBC. Der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks hatte sich im Sommer 2012 in die ecuadorianische Botschaft in London geflüchtet, um einer Auslieferung an Schweden zu entgehen, wo ihn die Ermittler zu einem Vergewaltigungsvorwurf befragen wollen. Assange hält das Vorgehen der britischen und der schwedischen Behörden und den europäischen Haftbefehl gegen ihn für willkürlich.
Rechtlich bindend ist das Urteil der UNO-Kommission nicht. Die britische Regierung hat klargemacht, dass sie Assange auf jeden Fall festnehmen lassen will, wenn er die Botschaft verlässt.
Und sonst in der Welt?
Auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn noch ein Nickerchen einschieben? In New York ist das jetzt nicht mehr drin. Zumindest wenn es nach der Polizei geht. Die will schlafende Fahrgäste nämlich ab sofort aufwecken und ruft auch andere Passagiere dazu auf, die Schlafenden wach zu rütteln. Wer schlafe, sei ein leichtes Opfer, sagte ein führender Polizeibeamter. Das zeige auch die Kriminalitätsstatistik. In jedem zweiten Fall hätten es Kriminelle in der U-Bahn auf schlafende Fahrgäste abgesehen. Außerdem sei die Zahl der Straftaten im öffentlichen Nahverkehr gestiegen, während in der Stadt insgesamt weniger Verbrechen begangen wurden. Das Schlafverbot kommt auf die lange Liste der Dinge, die man in der New Yorker U-Bahn nicht machen darf. Unter anderem ist es verboten, breitbeinig zu sitzen, sich seine Fingernägel zu schneiden und an den Haltestangen zu turnen. Bei der offiziellen Feier zum Unabhängigkeitstag in Sri Lanka war die Nationalhymne zum ersten Mal in 2 Sprachen zu hören. In Singhalesisch und in Tamilisch, also in der Sprache der tamilischen Minderheit. Mit dieser symbolischen Geste will die Regierung einen Schritt auf die Tamilen zugehen und hofft, dass das zur Einigung des Landes beiträgt. Sri Lanka leidet immer noch unter den Folgen eines jahrzehntelangen Bürgerkriegs. Die tamilischen Rebellen wurden 2009 von der Armee besiegt. Bei der blutigen Schlussoffensive sollen Zehntausende Zivilisten Journalisten getötet worden sein. Die Regierung will jetzt Sondergerichte einrichten, die diese Vorwürfe prüfen sollen und auch Ermittlungen der UNO ermöglichen. Der Karneval ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor für Rio de Janeiro. Ohne die Samba-Tänzer wäre das Spektakel in der brasilianischen Metropole nicht vorstellbar. Doch viele Samba-Schulen haben Geldprobleme. Dieses Jahr sei es besonders schlimm, sagte der Manager der Samba-Schule Unhao da Ilha der Agentur AFP. Jeder stecke in der Krise, trotzdem koste alles immer mehr. Die Rezession sorgt außerdem dafür, dass viele Sponsoren abspringen, zum Beispiel die Stadtverwaltung von Rio und der Ölkonzern Petrobras. Laut Medienberichten versuchen die Organisatoren deshalb, die Gehälter der Tänzer zu drücken, um die Kosten zu senken. Der Manager von Unhao da Ilha berichtet, dass die Samba-Schulen sogar schon über einen Boykott des Karnevals nachdenken, um denen, die am Karneval das meiste Geld verdienen, zu beweisen, dass die Samba-Tänzer mehr Unterstützung verdient haben.
Wissensnachrichten. Wenn wir uns beamen könnten, wie bei Star Trek. Das wäre richtig cool, weil dann könnten wir ultraschnell überall hinreisen. Das klappt nicht, aber es gibt noch eine andere Lösung, den Hyperloop. Man steigt in eine Kapsel ein und wird wie eine Rohrpost mit über 1000 Stundenkilometern durch eine Röhre geschossen. Ist eine verrückte Idee, aber Sophie Stiegler aus unseren Wissensnachrichten sagt, die wird nach und nach wirklich umgesetzt.
Genau, es werden gerade mehrere Teststrecken gebaut in den USA und es gab jetzt auch einen Wettbewerb zum Hyperloop. Bei dem hat das MIT aus Cambridge in den USA den Preis fürs beste Design bekommen. Aber eigentlich sind alle Top 22 Gewinner, zu denen gehört zum Beispiel auch die TU München. Die dürfen nämlich in der zweiten Runde ihre Kapsel nach ihrem Konzept bauen und ausprobieren.
Und wie sieht das Ganze dann aus?
Also zum Beispiel das Design vom MIT, das sieht so ein bisschen aus wie eine Patrone für eine Schusswaffe, so länglich mit runder Spitze, nur dass diese Kapsel an der Unterseite flach ist. Da sind dann so magnetische Platten dran und die lassen die Kapsel in der Röhre schweben und beschleunigen sie, eben idealerweise auf 1000 km/h und mehr. Und eigentlich sollen in dieser Kapsel mal 20 bis 30 Leute drin sitzen. In diesem Siegerentwurf ist nur leider so viel Technik in der Kapsel, dass halt kein Platz mehr ist für Fahrgäste. Ist jetzt ein bisschen blöd. Ja. Aber erstmal geht es sowieso darum, dass das Ding fährt und vor allem schnell fährt. Das sagt der Unternehmer Elon Musk. Der hat den Wettbewerb dazu ins Leben gerufen. Er sagt auch, am Ende der Teststrecke sollte man besser anhalten. Falls das nicht klappt, gibt es eine weiche Schaummasse zum Bremsen am Ende. Aber einige können wahrscheinlich trotzdem nur noch Einzelteile von ihrer Kapsel aufsammeln.
Also vielleicht erstmal besser, dass niemand mitreißt. Wie stehen denn die Chancen, werden wir irgendwann tatsächlich mal mit so einem Hyperloop fahren können?
Ja, da haben viele Zweifel dran. Die meinen, die Idee ist ein Hirngespinst. Bisher ist es nämlich auch so gedacht, dass die Fahrstrecke auf Stelzen stehen soll, also diese Röhre. Das ist natürlich sauteuer und verschandelt die Umwelt und so wirklich Platz ist auch nicht überall dafür. Aber Elon Musk hat angedeutet, dass das Projekt auch erstmal nur zeigen soll, dass es auch noch was anderes da draußen gibt als Züge und Flugzeuge, wie wir sie kennen. Und der US-Verkehrsminister ist auch überraschend enthusiastisch bei dem Thema. Der hat nämlich in Aussicht gestellt, dass es für den Hyperloop Staatsgeld ergeben könnte.
Von der Technik geht's zum Sport. Bei dem früheren American-Football-Spieler Ken Stabler wurde nach seinem Tod die Gehirnkrankheit CTE nachgewiesen. Warum ist das was Besonderes?
Ja, weil er bei weitem nicht der erste Footballspieler mit der Krankheit ist. Vielleicht erstmal, er ist nicht an der Krankheit gestorben, sondern mit 69 Jahren an Krebs gestorben. Er wollte aber, dass nach seinem Tod sein Gehirn untersucht wird, weil er schon länger eben Probleme hatte. Also er hat öfters dieselben Geschichten erzählt. Er konnte keine lauten Geräusche mehr ertragen, war orientierungslos und verwirrt. Und das sind eben auch alles Symptome von CTE, so ein bisschen wie bei einer Demenz. Und eben bei dieser Autopsie hinterher kam schließlich raus, dass die Krankheit schon ziemlich fortgeschritten war bei ihm. Also er hatte deutliche Gewebeschäden im Gehirn.
Und das kam jetzt vom Footballspielen, oder?
Wahrscheinlich ja. Also inzwischen ist bei mehr als 100 Footballspielern in den USA bekannt, dass sie CTE hatten. Man geht davon aus, dass diese dauernden Schläge auf den Kopf die Krankheit auslösen. Und die Profiliga NFL, die hat den Zusammenhang lange nicht wahrhaben wollen. Aber inzwischen sagt sie auch, wir haben da tatsächlich ein Problem.
Und um noch eine Krankheit geht's in unserem Wissensgespräch, diesmal von Michelangelo, dem berühmten Bildhauer und Maler der Renaissance.
Ja, seine Werke wie die Sixtinische Kapelle oder die Statue vom nackten David, die werden vielleicht direkt noch beeindruckender, wenn man sich vorstellt, der arme Mann hatte vielleicht Arthritis. Das schreiben italienische und australische Mediziner in einem Fachmagazin. Die vermuten, dass Michelangelos Arbeit mit Hammer und Meißel die Erkrankung ausgelöst hat. Also es wäre quasi auch eine Berufskrankheit. Die Forscher machen das fest an Porträts von Michelangelo, auf denen sind seine Hände verkrampft und die Finger so verdreht. Das würde zu einer Arthritis passen, bei der sind die Gelenke ja chronisch entzündet und gehen dann kaputt. Und aus Briefen weiß man außerdem, dass Michelangelo irgendwann das Schreiben aufgegeben hat, weil es ihm zu mühsam wurde. Die Kunst, die wollte er aber nie aufgeben. Er hat angeblich noch bis 6 Tage vor seinem Tod an einer Skulptur gearbeitet.
Danke, Sophie.
Wetter.
Zumindest der Norden und die Mitte Deutschlands haben gegen Abend Chancen auf eine Regenpause. Im Süden fallen dagegen weiter Regen oder Schnee. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 6 bis minus 4 Grad. Morgen ist das Wetter nicht mehr ganz so mies wie heute. Es regnet zumindest nicht mehr ganz so viel bei ähnlichen Temperaturen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.